Sie hören den Artikel Metropolitan Railway, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 12. November 2021. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Beginn des zweiten Teils der Aufnahme. Abschnitt 2 Güterverkehr. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Güterschuppen an der Wine Street um 1910. Der Güterverkehr auf dem Streckennetz der Met begann am 20. Februar 1866, als die Great Northern Railway, GNR, regelmäßig Güterzüge über Farringdon zum Netz der London Chatham and Dover Railway, LCDR, verkehren ließ. Ab Juli 1868 folgte die Midland Railway, MR, diesem Beispiel. Neben der GNR und der MR errichtete auch die Great Western Railway in der Gegend um Farringdon einen Güterschuppen. Der Anschluss erfolgte über die Wineland Lines. Hingegen beschränkte sich die Met zunächst auf den Fahrgastverkehr. Dies änderte sich grundlegend mit dem Bau der Stammstrecke nordwestlich der Baker Street. 1880 sicherte sich die Met die Kohletransporte der Harrow District Gas Company. Zu diesem Zweck nutzte sie ein Rangiergleis, das von Finchley Road zu einem Kohlenlagerplatz in Harrow führte. An den neu hinzukommenden Abschnitten der Stammstrecke stattete die Met die meisten Stationen von Anfang an mit Güterschuppen und Kohlelagerplätzen aus. Für London bestimmte Güter wurden zunächst in Willesden umgeschlagen, von wo aus sie mit Fuhrwerken oder mit Zügen der MR an ihre Zielorte gelangten. Später kamen weitere Verbindungen zum Netz der Great Central Railway hinzu, im Norden bei Quainton Road, im Süden bei Neaston. 1909 eröffnete die Met an der Wine Street nahe der Station Farringdon einen Güterschuppen. Die zwei Abstellgleise waren je 7 Wagen lang und ermöglichten einen regelmäßigen Güterverkehr nach West Hampstead. Die maximal 14 Wagen zählenden Güterzüge wurden mit elektrischen Lokomotiven bespannt. Die Zugmasse war stadteinwärts auf 254 Tonnen beschränkt, auf dem Rückweg auf 229 Tonnen. 1910 wurden an der Wine Street 11.600 Tonnen Güter umgeschlagen. Diese Zahl erhöhte sich bis 1915 auf 25.500 Tonnen. 1913 war die maximale Kapazität bereits überschritten worden, doch nach dem Ersten Weltkrieg spielten Lkw-Transporte eine immer größere Rolle, sodass bis Ende der 1920er Jahre die umgeschlagene Gütermenge auf ein zu bewältigendes Maß sank. Kohle für die Dampflokomotiven, das Kraftwerk in Neaston und die lokalen Gaswerke wurden über Quainton Road hergeschafft. Weitere wichtige Güter waren Milchlieferungen aus der Region um Aylesbury in die Londoner Vororte sowie Lebensmittellieferungen des Großhändlers Alfred Sutton & Son von der Wine Street nach Uxbridge. Fischlieferungen zum Billingsgate-Markt über die gemeinsam von der Met und der District betriebene Station Monument sorgten häufig für Beschwerden, da die Stationszugänge in einem unbeschreiblich schmutzigen Zustand waren. Die District schlug einen separaten Eingang für die Fischlieferungen vor, doch es geschah nichts. Das Verkehrsaufkommen nahm spürbar ab, als die GCR Straßentransporte nach Marylebone einführte, doch das Fischproblem blieb bis 1936 bestehen. Der LPTB gab den Gestank als Grund dafür an, dass er die Paketbeförderung auf den Zügen der Ringlinie einstellte. Für Straßentransporte beauftragte die Met anfänglich private Unternehmen. Ab 1919 beschäftigte sie eigene Spediteure. 1932, ein Jahr bevor die Met ein Teil der London Underground wurde, verfügte die Gesellschaft über 544 Güterwagen. Sie beförderte 165.376 Tonnen Kohle, 2.517.980 Tonnen Rohstoffe und 1.031.797 Tonnen Güter. Abschnitt 3 Rollmaterial. Unterabschnitt 3.1 Dampflokomotiven. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. A-Class No. 23 im London Transport Museum und K-Class für Güterzüge 1928. Besorgnis über Rauch und Dampf in den Tunneln führte zur Entwicklung neuartiger Dampflokomotiven. 1861 fanden vor der Eröffnung der ersten Strecke Testfahrten mit einer experimentellen Lokomotive von John Fowler statt, die den Spitznamen Fowler's Ghost trug. Sie speicherte Energie in erhitzten Ziegelsteinen nach dem Wärmespeicherprinzip, war aber nicht erfolgreich. Aus diesem Grund griff die Met für den ersten Reisezüge auf breitspurige Lokomotiven der Great Western Railway zurück, von Daniel Gooch entworfene Tender-Kondensationslokomotiven der GWR Metropolitan Class mit der Achsfolge 1B. Sie wurden durch normalspurige Lokomotiven der Great Northern Railway abgelöst, bis die Met von Bayer Peacock in Manchester ihre eigenen 2-B-Lokomotiven erhielt. Ihr Design wird häufig dem Met-Chefingenieur John Fowler zugeschrieben, doch handelt es sich um eine Weiterentwicklung einer Bayer-Lokomotive, die für die spanische Bahngesellschaft Ferrocarril de Tudela a Bilbao gebaut worden war. Fowler legte lediglich den Durchmesser der Trieb- und Kuppelradsätze fest, die Achslast und die Möglichkeit, enge Bögen zu befahren. 1864 wurden 18 dieser Lokomotiven bestellt, die alle einen Namen trugen. 1870 gab es insgesamt 40 Exemplare. Um auf den unterirdischen Strecken die Rauchentwicklung einzudämmen, wurde zuerst Koks verfeuert, ab 1869 rauchlose Anthrazitkohle aus Wales. Zwischen 1879 und 1885 erhielt die Met 24 Exemplare einer modernisierten Version ihrer bisherigen Lokomotiven. Ursprünglich hatten sie einen hellen, olivgrünen Anstrich mit schwarzen und gelben Streifen. Die Schornsteine waren mit Kupfer verkleidet. Der Dampfdom bestand aus poliertem Messing. 1885 führte die Met einen dunkelroten Anstrich ein, der als Mid-Cared bezeichnete Farbton blieb die Standardfarbe der Met und wurde 1933 vom London Passenger Transport Board als Linienfarbe der Metropolitan Line übernommen. Als die Met 1925 ihre Lokomotiven mit Buchstaben klassifizierte, erhielten die beiden ersten Baureihen die Bezeichnung A-Class und B-Class. Während des Baus der MSJWR nordwestlich der Baker Street waren die Verantwortlichen der Ansicht, dass die Lokomotiven sich auf der Steigung abmühen würden, weshalb 1868 fünf Loks der Worcester Engine Works mit der Achsfolge C geliefert wurden. Allerdings stellte sich heraus, dass die Lokomotiven der Reihen A und B die Züge problemlos befördern konnten, weshalb die Met die Dreikuppler in den Jahren 1873 und 1875 an die walisische Taff Whale Railway verkaufte. Für das expandierende Streckennetz nordwestlich der Baker Street waren weitere Lokomotiven erforderlich. 1891 erhielt die Met 4 Lokomotiven der C-Class, Achsfolge B2-, eine Weiterentwicklung der Q-Class der South Eastern Railway. 1894 folgten 2 Loks der D-Class für Züge zwischen Aylesbury und Verney Junction. Diese waren nicht mit der Kondensationseinrichtung versehen, die für den Tunnelbetrieb südlich von Finchley Road erforderlich war. 1896 baute die Met in ihrem Betriebswerk Neaston 2 Loks der E-Class, B2-, und 1898 eine weitere, um die Nummer 1 der Reihe A zu ersetzen, die bei einem Unfall beschädigt worden war. Horson, Leslie & Company baute 1901 4 weitere Exemplare der Reihe E. 1901 waren zur Bewältigung des steigenden Güterverkehrsaufkommen auf der nordwestlichen Stammstrecke 4 Loks der F-Class C2- hinzu, die sich minimal von der Reihe E unterscheiden. 1897-98 erhielt die Met 2 Satteltanklokomotiven Achsfolge C nach einem Standarddesign von Packet & Sons. Die Met gab ihnen keine Reihenbezeichnung und setzte sie üblicherweise in Neaston und Harrow für Rangieraufgaben ein. Die Elektrifizierung der zentrumsnahen Strecken in den Jahren 1905-1906 machte viele der Lokomotiven überflüssig. Bis 1907 wurden 40 Maschinen der Reihen A und B verkauft oder verschrottet. Bis 1914 blieben nur 13 Exemplare für Rangieraufgaben und Arbeitszüge oder für Züge auf der Strecke der Bill Tramway enthalten. Die Met benötigte für Passagier- und Güterzüge stärkere Lokomotiven. 1915 erhielt sie von der Yorkshire Engine Company 4 Loks der G-Class, Achsfolge C2-. Kerr Stewart & Company lieferte 1920-21 4 Loks der H-Class, Achsfolge 2-W2-, die eine Höchstgeschwindigkeit von 121 Stundenkilometer erreichten und hauptsächlich für Schnellzüge eingesetzt wurden. Für längere, schnellere und weniger häufig verkehrende Güterzüge erwarb die Met 1925 bei Armstrong Whitworth 6 Loks der K-Class 1-C2. Dabei handelte es sich um den Umbauten von Lokomotiven mit der Achsfolge 1-C, die nach dem Ersten Weltkrieg in Woolwich Arsenal gebaut worden waren. Südlich von Finchley Road war die K-Class nicht zugelassen. 2 Dampflokomotiven sind erhalten geblieben. Die Lokomotive 23 A-Class wird im London Transport Museum ausgestellt, während die Lokomotive 1 E-Class im Buckinghamshire Railway Center beim früheren Bahnhof Quainton Road zu sehen ist. Unterabschnitt 3.2 Wagen. 2 Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Jubilee Wagen Nummer 353 und Dreadnought Wagen 455. Bei ihrer Eröffnung besaß die Met keine eigenen Wagen, sodass solche der GWR und später der GNR zum Einsatz kamen. Die GWR verwendete vierachsige Abteilwagen aus Teakholz. 1864 erhielt die Met ihre ersten eigenen Wagen, hergestellt von der Ashbury Railway Carriage and Iron Company, die auf dem GWR-Design basierten, aber normal statt breitspurig waren. Sie verfügten über eine Gasbeleuchtung, 2 Lampen in den Abteilen der ersten, eine in denen der zweiten und dritten Klasse. Anfänglich waren die Wagen mit hölzernen Bremsklötzen ausgestattet, die in den Zugführerabteilen an beiden Zugenden per Hand bedient wurden und einen charakteristischen Geruch verströmten. Ab 1869 konnten mit einer Kette die Bremsen aller Wagen bedient werden. Die Betätigung dieser Kettenbremse erfolgte bisweilen abrupt und verursachte bei einigen Fahrgästen Verletzungen, sodass man sie bis 1876 durch nicht selbstständige Saugluftbremsen ersetzte. In den 1890er Jahren testete die Met in einigen Wagen auf der Ringlinie mechanische Stationsanzeiger, die durch eine zwischen den Gleisen angebrachte hölzerne Lasche ausgelöst wurden. Das System war unzuverlässig und erhielt keine Zulassung für den flächendeckenden Einsatz. 1870 baute Oldbury eine zweiachsige, kurzgekuppelten Wagen mit starrem Achsstand. Nachdem sich 1887 mehrere Entgleisungen ereignet hatten, entwickelte die Quarrens Railway Carriage and Wagon Company für die nordwestliche Stammstrecke einen neuen Wagentyp namens Jubilee Stock. Die ebenfalls zweiachsigen Wagen mit starrem Achsstand waren 8,38 Meter lang und verfügten von Anfang an über Gasbeleuchtung und Saugluftbremsen. Später erhielten sie auch eine Dampfheizung. 1892 folgte eine weitere Serie dieser Bauart, doch wurden sie bis 1912 aus dem Verkehr gezogen. Nach einer Anweisung des Board of Trade verfügten sämtliche Wagen und Lokomotiven bis Mai 1893 über Saugluftbremsen. Ein Jubilee Stock Erstklasswagen wurde anlässlich der 150-Jahr-Feier 2013 für den Einsatz von Nostalgiezügen restauriert. 1898 baute Ashbury die ersten Drehgestellwagen. 2 Jahre später folgen Cravens und die Met im Eigenbau im Betriebswerk Neaston. Die neuen Wagen zeichneten sich in einen höheren Fahrkomfort aus. In allen 3 Klassen verfügten sie über Dampfheizung, elektrische Beleuchtung, gepolsterte Sitze und selbsttätig wirkende Saugluftbremsen. Ab 1906 baute die Met eigene der Ashbury Drehgestellwagen in elektrische Triebwagen um. Heute verfügt die Bluebell Railway über 4 Wagen von Ashbury, während ein 5. in Neaston gebauter Wagen im London Transport Museum aufgestellt ist. Die Konkurrenzsituation mit der Great Central Railway auf der nordwestlichen Stammstrecke bewog die Met ab 1910 dazu, bequemere Wagen des Typs Dreadnought Stock einzusetzen. Sie ließ 92 dieser hölzernen Abteilwagen bauen, ausgestattet mit Druckgasbeleuchtung und Dampfheizung. 1917 ersetzte elektrische Beleuchtung die Gaslampen und 1922 kamen elektrische Heizungen hinzu, um auch dann Wärme zu erzeugen, wenn der Zug mit einer elektrischen Lokomotive bespannt war. Üblicherweise bestand ein Zug aus 5, 6 oder 7 Wagen. Schleifschuhe am ersten und letzten Wagen waren über eine durchgehende Leitung miteinander und mit der Lokomotive verbunden, um Stromschienenlücken und Weichenstraßen ohne Unterbrechung befahren zu können. 2 Zugformationen verfügten über einen Pullman-Wagen mit Platz für 19 Personen, in dem für einen Aufpreis Speisen erhältlich waren. Als einzige Wagen besaßen sie eine Toilette. Der Vintage Carriers Trust besitzt heute 3 Dreadnought-Waggons. Unterabschnitt 3.3 Elektrische Lokomotiven. Ein Bild des Metropolitan Wickers No. 12 illustriert diesen Unterabschnitt. Nach der Elektrifizierung befuhren mit Elektrolokomotiven bestandene Abteilwagenzüge ab Baker Street die äußeren Vorortstrecken, wobei diese Lokomotiven bei einem Zwischenhalt am Ende der elektrifizierten Strecke durch Dampflokomotiven ersetzt wurden. Die Met bestellte bei Metropolitan Amalgamated Carriage and Wagon 20 vierachsige Drahtgestell-Lokomotiven mit 2 verschiedenartigen elektrischen Ausrüstungen. Die ersten 10 mit Westinghouse-Steuerung kamen erstmal 1906 zum Einsatz. Diese Kamelbuckel-Loks mit zentral angeordnetem Führerstand wogen 50 Tonnen und besaßen 4 Fahrmotoren mit einer Leistung von 215 PS, das sind 160 Kilowatt. Die Lokomotiven der zweiten Serie von 1907 im Boxcar-Design besaßen eine Steuerung von British Thomson Houston und wogen 47 Tonnen. Sie wurden 1919 durch den Westinghouse-Typ ersetzt. In den frühen 1920er vergab die Met einen Auftrag an Metropolitan Wickers, die 20 E-Loks umzubauen. Als die Arbeiten an der ersten Lokomotive begannen, stellte sich heraus, dass dies unpraktisch und unwirtschaftlich war. Die Met änderte ihren Auftrag und wünschte nun 9 Loks unter Wiederverwendung eines Teils der Originalausrüstung. Die 9 Loks wurden 1922-23 gebaut und nach berühmten Einwohnern Londons benannt. Sie wogen 61,5 Tonnen, hatten 4 Motoren mit einer Leistung von 300 PS, 220 Kilowatt, bei einer Stundenleistung von 1200 PS, 890 Kilowatt, konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 105 Stundenkilometern erreicht werden. 2 Lokomotiven von Metropolitan Wickers sind erhalten geblieben. Die Lokomotive 5, John Hampton, wird im London Transport Museum ausgestellt. Die Nummer 12, Sarah Siddons, ist betriebsfähig und kommt bei Nostalgiefahrten zum Einsatz. Unterabschnitt 3.4 Elektrotriebwagen. Ein Bild der T-Stock-Wagen bei Neaston 1959 illustriert diesen Unterabschnitt. Ihre erste Bestellung elektrischer Triebwagen gab die Met 1902 bei Metropolitan Amalgamated auf. Genauer für 50 Beiwagen und 20 motorisierte Wagen mit Westinghouse-Ausrüstung. Diese Salonwagen wurden jeweils zu 6 Wagenzügen zusammengestellt und boten Sitzplätze in der ersten und dritten Klasse an. Bei dieser Gelegenheit schaffte die Met die zweite Klasse ab. Der Zugang erfolgte über Gittertüren an den Wagenenden. Die Züge konnten getrennt werden und außerhalb der Hauptverkehrszeit als 3 Wageneinheiten verkehren. Für die gemeinsam betriebene Strecke der Hammersmith and City Railway erwarb die Met und die GWR 20 Sechswagenzüge mit Thomson-Houston-Ausrüstung. 1904 bestellte die Met 36 weitere Trieb- und 62 Beiwagen. Probleme mit der Westinghouse-Ausrüstung führten dazu, dass die Met die Option auf 20 Trieb- und 40 Beiwagen zwar einlöste, aber auf Thomson-Houston-Ausrüstung bestand und auch noch leistungsfähige Motoren einbauen ließ. Die stärker motorisierten Dreiwagenzüge kamen vor 1918 auf der Ringlinie zum Einsatz. Auf den oberirdischen Strecken wurden die Gittertüren als problematisch empfunden, sodass bis 1907 alle Wagen Vestibüle erhielten. Ab 1911 erhielten die auf der Ringlinie eingesetzten Wagen zwecks Beschleunigung des Ein- und Aussteigens zusätzliche Schiebentüren in der Mitte. Einige der Ashbury-Drehgestellwagen wurden ab 1906 zu Triebwagen umgebaut, indem man sie mit passenden Führerständen, Steuerungseinrichtungen und Motoren ausstattete. 1910 ließ die Met 2 motorisierte Wagen an beiden Enden mit Führerständen ausrüsten. Sie verkehrten zunächst als Pendelzüge zwischen Uxbridge und South Harrow. Ab 1918 auf der Zweistrecke nach Kensington Addison Road und schließlich von 1925 bis 1934 zwischen Watford und Wigmansworth. 1919 bestellte die Met 23 Trieb- und 20 Beiwagen. Es handelte sich dabei um Salonwagen mit Schiebetüren an beiden Enden und in der Mitte. Sie verkehrten auf der Ringlinie sowie auf der ELR nach New Cross. 1921 kamen nochmals 20 Trieb- und 33 Beiwagen und 6 Erstklass-Steuerwagen hinzu, die auf beiden Seiten über je 3 doppelte Schiebetüren verfügten und auf der Ringlinie verkehrten. Metropolitan Carriage and Wagon und die Birmingham Railway Carriage and Wagon Company bauten zwischen 1927 und 1933 Triebwagen mit Abteilen für den Einsatz zwischen dem Zentrum Londons und Watford bzw. Rickmansworth. Die erste Bestellung betraf nur Motorwagen, die eine Hälfte besaß Westinghouse-Bremsen, Steuerung von Metro Wickers und MV153 Motoren. Sie ersetzten die Motorwagen und Drehgestellanhänger. Die übrigen Motorwagen hatten dieselben Motoren, verwendeten aber Saugluftbremsen und wurden zusammen mit umgebauten Dreadnought Wagons von 1920 bis 1923 zu MV-Einheiten zusammengesetzt. 1929 bestellte die Met die MV-Serie, bestehend aus 30 Motorwagen und 25 Anhängern, ähnlich wie bei den MV-Einheiten, aber mit Westinghouse-Bremsen. Eine weitere MV-Serie wurde 1931 bestellt, diesmal bei der Birmingham Railway Carriage and Wagon Company. Sie bildeten 7-8 Wagenzüge, während die restlichen dazu verwendet wurden, die MW-Züge der ersten Serie auf 8 Wagen zu verlängern. Diese Wagen hatten WT545 Motoren von GEC. Entgegen den Erwartungen funktionierten sie nicht reibungslos mit den MV153 Motorwagen zusammen. Nachdem die Met Teil von London Underground geworden war, wurden die MV-Wagen mit Westinghouse-Bremsen ausgestattet und die GEC-Motoren besser abgestimmt, sodass sie zusammen mit MV-153-Motorwagen verkehren konnten. 1938 erhielten 9 8er- und 10 6er-Einheiten mit MW-Wagen die neue Bezeichnung T-Stock. Ein Beiwagen von 1904-1905 steht im Museumsdepot Acton des London Transport Museum. Und die Spa Valley Railway besitzt 2 T-Stock-Wagen. Ende des zweiten Teils der Aufnahme. Der Artikel Metropolitan Railway wurde von Antoine mit dem Benutzernamen Antoine am 13. April 2022 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Metropolitan Railway. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.